SR Info. Bilanz am Mittag.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Im Libanon sind große Teile der Bevölkerung auf der Flucht vor Angriffen Israels auf die Hisbollah. Darüber berichtet gleich unser Korrespondent in einer Reportage. Außerdem haben wir eine Machtdemonstration im Programm. Chinas Manöver vor dem Inselstaat Taiwan. Und jetzt werden die Jungen rangelassen. In der deutschen Fußballnationalmannschaft der Männer vollzieht sich der Generationenwechsel endgültig.
SR Info.
Auch heute gibt es schon wieder so viele Kriegsschauplätze im Nahen Osten, dass es schwerfällt zu entscheiden, wohin man zuerst schaut. Im Norden Israels mussten auch heute wieder viele Menschen vor Raketen aus Richtung Libanon Schutz suchen. Währenddessen setzt die israelische Armee ihre Luftangriffe auf Teile des Libanons fort. Seit gestern werden auch Angriffe auf den Norden des Landes berichtet. Besonders im Fokus der israelischen Streitkräfte ist aber nach wie vor der Süden des Libanon, wo die Hisbollah nach wie vor stark ist, wo aber natürlich auch viele Zivilisten wohnen bzw. wohnten, wie Moritz Behrendt berichtet.
Es begann mit einem Anruf, erzählt Saliha Bucharub, die mit der Familie ihres Bruders in die Stadt Sidon geflohen ist.
Da war jemand dran, der sagte, evakuieren, evakuieren. Der Ton klang so komisch. Es war nicht klar, wer das war.
Bombenangriffe hatten sie schon vorher gehört, meist aus der Ferne, in Burj El Shemali, einem palästinensischen Flüchtlingslager in der Nähe der Stadt Tyros. Aber jetzt kamen die Einschläge immer näher. Direkt nach dem Anruf wurde ein Nachbarhaus getroffen, erzählt die 52-Jährige.
Wir wussten nicht, wie wir aus dem Haus kamen. Wir haben geschrien und geweint und dann liefen wir durch die Straßen. Das war wirklich schlimm.
Bucharub ist zusammen mit ihrem Bruder und dessen Kindern geflohen. Insgesamt zu 8 sind sie bei Verwandten untergekommen. Die Kinder spielen in dem mit Matratzen vollgestopften Raum, während die Erwachsenen erzählen. Täglich übermittelt die israelische Armee seit 2 Wochen ihre Botschaften in arabischer Sprache an die Bevölkerung im Süden des Libanon. Zu ihrer eigenen Sicherheit müssen sie ihre Häuser sofort räumen und nördlich des Awali-Flusses umziehen. Unverzüglich, heißt es darin, Fahrten in den Süden seien verboten. Der Awali mündet nördlich von Sidon ins Mittelmeer, gut 60 Kilometer von der Grenze im Süden entfernt. Die Einwohner von mehr als 100 Dörfern sind bislang auf diese Art gewarnt worden. Auch die Einwohner von Städten wie Nabatir, wo etwa 100.000 Menschen gelebt haben. Oft folgten Luftangriffe weniger als eine halbe Stunde nach den Aufrufen. Zu wenig Zeit, sagt Daniela Khalil von der Hilfsorganisation Amel.
Einige unserer Mitarbeiter sind unter Beschuss geflohen.
Für die überkonfessionelle Organisation arbeiten etwa 1.500 Mitarbeiter und Freiwillige. Im Süden hat sie kleine Gesundheitszentren betrieben. Dort lagern noch immer Medikamente und Hilfsgüter.
Es gibt ein paar von unseren Mitarbeitern, die wollten die wenigen Menschen, die noch im Süden sind, nicht im Stich lassen. Die verteilen jetzt dort die Güter.
Wie viele Menschen derzeit noch in den Städten und Dörfern im Süden Libanons ausharren, dazu gibt es keine verlässlichen Zahlen. Die israelische Armee und die Hisbollah melden heftige Kämpfe in Grenznähe. Die Blauhelme der UN-Mission UNIFIL berichteten zuletzt mehrfach davon, dass auch ihre Stellungen von der israelischen Armee beschossen wurden. Von mehr als 1 Million Vertriebenen im Libanon sprechen die Vereinten Nationen inzwischen. Zu ihnen zählt auch Ahmed Dandal. Er verließ den Süden, als der Beschuss immer stärker wurde. Vor allem hatte er Angst um seine Kinder, erzählt er. Ich habe mich über meinen Sohn gebeugt, um ihn vor Granatsplittern zu schützen. Zunächst floh er mit seiner Familie ins Schufgebirge, südöstlich von Beirut. Doch auch dort fühlte er sich nicht mehr sicher, also zog er weiter, nach Syrien, in den Nordwesten, nach Idlib, seine ursprüngliche Heimat. Vor 13 Jahren ist er aus Syrien geflohen, wegen des Krieges, um seinen Kindern im Libanon eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Auch die 33 Jahre alte Narges macht sich vor allem Sorgen um die Zukunft ihrer 5 Kinder.
Eigentlich ist jetzt Schul- und Universitätszeit. Meine Töchter haben davon geträumt, ihren Uni-Abschluss zu machen. Es tut weh zu sehen, wie ihre Träume zerschellen.
Schulen und Universitäten in weiten Teilen des Landes haben wegen des Krieges ihren Betrieb eingestellt. In vielen staatlichen Schulen sind jetzt notdürftig Flüchtlinge untergebracht.
Das normale Leben liegt in Teilen lahm im Libanon wegen der israelischen Angriffe auf die Hisbollah-Miliz. Moritz Behrendt hat berichtet. Der Nahe Osten war gestern auch ein bestimmendes Thema beim Treffen der EU-Außenministerinnen und Minister in Brüssel. Zum Abschluss hat der scheidende Außenbeauftragte Josep Borrell drastische Worte gewählt. Sabrina Fritz.
Die Amtszeit des Außenbeauftragten der EU, Josep Borrell, neigt sich dem Ende zu. Der Spanier wird noch eine Sitzung der EU-Außenminister leiten, dann übernimmt die Estin Kaya Kallas. Borrell äußerte sich sichtlich besorgt über die allgemeine Weltlage. Der Nahe Osten ist an der Schwelle zu einem totalen Krieg, sagt er am Ende der Außenministertagung in Luxemburg. Mit dem Angriff auf UN-Blauhelm-Soldaten sei eine weitere rote Linie überschritten worden. Die UN-Soldaten werden nicht abziehen, versicherte Borrell. An der Mission sind 16 EU-Länder beteiligt, das Kommando hat Spanien. Die EU-Außenminister haben den Angriff des israelischen Militärs auf die UN-Soldaten im Süden des Libanons einstimmig verurteilt. Borrell beschreibt die Lage im Libanon als dramatisch, 20% der Bewohner seien vertrieben worden. Der Iran sei mitverantwortlich, sowohl für die Lage im Nahen Osten als auch für den Krieg in der Ukraine, so das Fazit der EU-Außenminister. Sie haben das Land heute deshalb mit weiteren Sanktionen belegt. Die Sanktionen treffen unter anderem iranische Fluggesellschaften. Diese dürfen künftig nicht mehr in der EU starten oder landen. Die EU-Außenminister haben bei ihrem Treffen auch ein Verbot gegen 7 Personen aus dem Iran ausgesprochen. Darunter ist der stellvertretende iranische Verteidigungsminister. Ihr Vermögen wird eingefroren und sie dürfen nicht mehr in die EU einreisen. Die Europäische Gemeinschaft wirft dem Iran vor, Russland mit Waffen zu versorgen, die gegen die Ukraine eingesetzt werden. Der Iran bestreitet diese Lieferungen. Auch aus der Ukraine gibt es keine guten Nachrichten zu vermelden. Der neue ukrainische Außenminister Andriy Sybiha gab einen Überblick über die Lage an der Front. Der Außenbeauftragte Borrell warnte anschließend davor, dass die weltweite Versorgung mit Lebensmitteln in Gefahr sei, weil Russland erneut Schiffe beschießt, die die Ukraine mit Getreide verlassen.
The export of grains is under the military threat of Russia. And we cannot allow Putin to endanger global food security.
Der Export von Getreide wird durch Russland bedroht. Wir können nicht zulassen, dass Putin die allgemeine Lebensmittelversorgung gefährdet, sagte Borrell. Er beklagte aber auch, dass Sanktionen gegen Russland unterlaufen würden. In vielen Waffen würde man westliche Marken entdecken. Das zu verhindern sei auch Sache der einzelnen EU-Mitgliedsländer. Borrell will noch in diesem Jahr in die Ukraine fahren, aber vorher muss er noch eine Mission erfüllen. Es geht um mehrere Milliarden Euro. Damit sollen Länder entschädigt werden, die der Ukraine Waffen liefern. Doch Ungarn blockiert diese Auszahlung. Jetzt will die EU Ungarn wieder einmal austricksen. Das Geld soll als freiwillige Zahlung gelten, damit könnten es die Ungarn nicht mehr blockieren, müssten allerdings auch selbst nichts mehr in den Solidaritätstopf einzahlen. Borrell ist zuversichtlich, dass er für diesen Plan noch eine Mehrheit findet.
The next Foreign Affairs Council will be my last Foreign Affairs Council, and I'm sure my colleagues will not want it to spoil me.
Im November ist meine letzte Sitzung und ich bin mir sicher, meine Kollegen wollen es sich nicht mit mir verderben.
Josep Borrell scheidet aus dem Amt des EU-Außenbeauftragten in einer Zeit, die so von wirklich brandgefährlichen Krisen geprägt ist, wie es selten der Fall war. Nahost und die Ukraine sind direkt in Europa oder dicht dran. Der Konflikt zwischen China und Taiwan wirkt da auf manche vielleicht beruhigend weit entfernt. Aber man sollte sich nicht täuschen, wenn China es wahr macht und den Inselstaat Taiwan militärisch angreift, um ihn zu erobern, dürfte das weltpolitisch enorme Folgen haben, auch für uns in Europa. Umso besorgniserregender war ein weiteres Großmanöver, das China gestern rund um Taiwan abgehalten hat. Benjamin Eissel berichtet.
Startende Kampfjets, patrouillierende Schiffe und marschierende Soldaten im chinesischen Staatsfernsehen. 13 Stunden lang waren Boote von Marine und chinesischer Küstenwache rund um Taiwan unterwegs. Auch ein Flugzeugträger war nach Angaben der kommunistischen Staats- und Parteiführung im Einsatz bei dem Manöver. Das taiwanische Verteidigungsministerium zählte 125 chinesische Kampfflugzeuge in der Nähe der Insel, so viele wie noch nie an einem Tag. Ein chinesischer Kampfjet-Pilot erklärt im Staatsfernsehen CCTV im Befehlston, bei der Übung habe man trainiert, das Alarmsystem des so wörtlich Feindes zu durchbrechen und regionale Lufthoheit herzustellen. Die Feinde sind aus Sicht der Führung in Peking Kräfte rund um Taiwans Präsident Lai Ching-te, der als Separatist betrachtet wird. Chinas Führung beansprucht Taiwan als eigenen Landesteil, obwohl die demokratisch regierte Insel nie Teil der Volksrepublik war, und droht regelmäßig mit Krieg, sollte es nicht zu einem friedlichen Anschluss kommen. Die Militärübung fand wenige Tage nach den Feierlichkeiten zum taiwanischen Nationalfeiertag statt. Dabei hatte Taiwans Präsident Lai Ching-te erneut die Eigenständigkeit der Insel unterstrichen.
Die Freiheit unseres Volkes ist in diesem Land größer und stärker geworden. Die Volksrepublik China hat kein Recht, Taiwan zu repräsentieren.
Auch wenn Taiwan wegen Drucks aus China von kaum einem Land als unabhängiger Staat anerkannt wird, Unterstützung und Sympathien für die Insel gibt es von vielen demokratisch regierten Ländern. Die US-Regierung liefert unter anderem Waffen nach Taiwan, damit sich die Insel verteidigen kann, zum großen Ärger der kommunistischen Führung in Peking. Das Manöver deswegen wohl auch ein Signal an die USA, so Lin Ying-yu vom Institute of International and Strategic Studies in Taiwan im Gespräch mit der ARD in China.
In nicht ganz einem Monat wird in den USA gewählt, und was China jetzt zeigen will, ist: Mir ist egal, wer dann ins Präsidentenamt kommt. Ich werde auf meine Art und in meiner Zeit gegen Unabhängigkeitsbestrebungen auf Taiwan militärisch vorgehen.
Zwar erwarten die meisten internationalen Beobachter nicht, dass Chinas Militär Taiwan in den nächsten Jahren mit einer Invasion überfällt. Allerdings wächst die Sorge, dass bei einer Militärübung wie gestern ein Unfall passieren könnte und die Lage dann eskaliert. Der Sprecher des Bundesaußenministeriums, Sebastian Fischer, in Berlin.
Die militärischen Maßnahmen Chinas erhöhen das Risiko unbeabsichtigter militärischer Zusammenstöße und erhöhen in diesem Sinne auch die Spannung in der Region. Wir erwarten von der Volksrepublik China als verantwortungsvollem internationalen Akteur, dass sie mit ihrem Verhalten zu Stabilität und Frieden in der Region beitragen und dass das völkerrechtlich verbürgte Recht der Freiheit der Schifffahrt und der Luftfahrt unbedingt respektiert wird.
Zuletzt sind Kriegsschiffe mehrerer Länder durch die Meerenge zwischen der Volksrepublik und Taiwan gefahren. Auch die deutsche Marine fuhr durch die Taiwanstraße. Deutschland und seine Verbündeten wollen damit in der Region Präsenz zeigen. Außerdem geht es darum, Chinas Ansprüche zurückzuweisen. Neben der Insel Taiwan und der Taiwanstraße, die nach internationalem Seerecht internationales Gewässer ist, beansprucht Chinas Führung fast das gesamte südchinesische Meer für sich.
In der einen Region trocknen die Flüsse aus, weil wegen der Erderhitzung zu lange schon kein Regen mehr gefallen ist. Anderswo treten Flüsse über die Ufer und verwüsten ganze Städte. Beides erleben wir in Deutschland, zuletzt auch hier im Saarland mit dem Pfingsthochwasser. Besorgniserregend genug. Und dann ist da noch die Qualität des Wassers in Flüssen und Seen, die dringend verbessert werden muss, mahnt die EU-Umweltagentur EEA in ihrem neuen Bericht. Wir in Deutschland und in Europa müssten dringend mehr dafür tun, dass uns nicht das saubere Wasser ausgeht. Katrin Schmid berichtet.
Um den Großteil der europäischen Gewässer steht es demnach weiterhin nicht gut, trotz aller Anstrengungen in den vergangenen 5 bis 10 Jahren. Das bilanziert die EU-Agentur und leitet ab, Europa müsse jetzt seine Anstrengungen verdoppeln, um die Gesundheit der Flüsse, Seen und Küstengewässer wiederherzustellen. Die größten Belastungen für das Wasser sind derzeit Nährstoffe und Pestizide aus der Landwirtschaft sowie dreckige Luft. Auch die Erderwärmung allgemein setzt die Gewässer unter Druck. Die Europäische Umweltagentur spricht auch von Wasserstress. Davon seien bereits 1/5 des europäischen Landes und rund 30% der Bevölkerung betroffen. Vor allem im Süden Europas wird das Wasser knapper. Dürreperioden werden auf dem ganzen Kontinent stärker und häufiger. Zunehmend ein Risiko für die öffentliche Wasserversorgung. Denn europaweit liefert das Grundwasser 2/3 des Trinkwassers und unterstützt Ökosysteme wie Feuchtgebiete und Flüsse. Die Konsequenz also aus Sicht der EU-Agentur: Die Regierungen müssten eine Senkung des Wasserverbrauchs und die Wiederherstellung von Ökosystemen zur Priorität machen.
Den Gewässern in Europa geht's überwiegend schlecht, sagt die EU-Umweltagentur EEA. Katrin Schmid hat berichtet. Jetzt um 12.44 Uhr weitere aktuelle Meldungen mit Tanja Philipp-Mura.
Deutschland muss sich besser vor einer Bedrohung aus Russland schützen. Zu diesem Schluss kommt der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, Konstantin von Notz. Der Grünen-Politiker sagte, seit Jahren habe sich die Sicherheitslage verschlechtert. Der CDU-Sicherheitspolitiker Kiesewetter forderte in diesem Zusammenhang bessere rechtliche Möglichkeiten für Geheimdienste. Gestern hatten die Chefs von Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz und militärischem Abschirmdienst im Bundestag vor einer wachsenden Gefahr aus Russland gewarnt. Jede sechste Pflegekraft in Deutschland kommt aus dem Ausland. Das geht aus einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hervor. Während die Zahl der deutschen Pflegekräfte weiter sinke, sei die Zahl ihrer ausländischen Kollegen in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Die Studienautoren schreiben deswegen, ohne sie würde das Pflegesystem in Deutschland zusammenbrechen. Sie fordern für Pflegefachkräfte erleichterte Zuwanderungsregeln sowie eine schnellere Anerkennung und höhere Wertschätzung ihrer Qualifikationen. Die ersten rund 1.600 Einsatzkräfte sind für ihre Arbeit beim Pfingsthochwasser im Saarland ausgezeichnet worden. Nach Angaben des Innenministeriums wurden dank ihres herausragenden Einsatzes Menschenleben gerettet, Gefahren abgewehrt und Schäden beseitigt. Minister Joost sagte bei der Verleihung am Flughafen, die Landesregierung sei von den gemeinschaftlichen Leistungen der Saarländer bewegt. Man arbeite jetzt daran, den Menschen bei der Bewältigung der Folgen des Hochwassers zu helfen. Von den 10 Millionen Euro Soforthilfe sei die erste Tranche inzwischen an alle betroffenen Städte und Gemeinden sowie Landkreise und den Regionalverband Saarbrücken verteilt worden.
SR Info.
Alle, die ihr Haus oder ihre Mobilität klimafreundlicher machen wollen, wissen, erstmal kann das ganz schön ins Geld gehen. Das gilt noch mal mehr für Unternehmen, die ihre Produktion emissionsärmer machen wollen. Zum Beispiel Saarstahl kann ein Lied davon singen. Heute öffnet die Bundesregierung einen neuen Fördertopf für Unternehmen mit dem Förderprogramm Klimaschutzverträge. Bis Juli konnten sich Firmen darauf bewerben. Heute unterzeichnet Wirtschaftsminister Habeck die ersten Förderbescheide. Martin Polanski erklärt etwas genauer, was hinter den Klimaschutzverträgen steckt.
Die Industrie ist für gut ein Fünftel der Treibhausgase in Deutschland verantwortlich. Denn einige Branchen arbeiten mit sehr hohen Temperaturen und brauchen daher sehr viel Energie. Beispielsweise Stahl- und Zementwerke oder auch Aluminiumhütten und Glasfabriken. Inzwischen gibt es einige Verfahren, um den Ausstoß von Treibhausgasen in der Industrie deutlich zu verringern. Aber der Umbau der Fabriken kostet sehr viel Geld und die klimafreundlich hergestellten Produkte dürften absehbar erheblich teurer bleiben als die CO2-intensive Konkurrenz. Hier sollen die Klimaschutzverträge ansetzen. Der Staat verpflichtet sich mit den Verträgen dazu, 15 Jahre lang anfallende Mehrkosten zu übernehmen, etwa wenn ein Stahlwerk auf sogenannten grünen Stahl umgerüstet wird. Auch die höheren Betriebskosten sollen dabei ausgeglichen werden. Die Hoffnung dabei, grüner Stahl wird sich schrittweise am Markt durchsetzen und damit irgendwann für ein Stahlwerk rechnen. Die Klimaschutzverträge sehen vor, dass im Idealfall sogar Subventionen zurückgezahlt werden müssen. Heute will Wirtschaftsminister Habeck die ersten Klimaschutzverträge an einige Unternehmen übergeben. Im Wert von knapp 3 Milliarden Euro. Deutlich mehr solcher Verträge sollen in den nächsten Jahren folgen. Insgesamt ist von einer mittleren zweistelligen Milliardenhöhe die Rede. Wenn das Konzept aufgeht, leistet Deutschland einen wichtigen Beitrag zum klimafreundlichen Umbau bestimmter Industriebranchen. Wenn nicht, muss Deutschland über viele Jahre Unternehmen subventionieren, deren Produkte eigentlich nicht wettbewerbsfähig sind. Erschwert wird die politisch vorangetriebene Transformation durch die Krise einiger deutscher Industriebranchen. So sollte ThyssenKrupp in Duisburg einen Hochofen mit Milliardensubventionen umrüsten. Aber das Stahlunternehmen ist wirtschaftlich so unter Druck, dass die Pläne für den angepeilten grünen Umbau inzwischen wackeln.
Jetzt eine Meldung aus der Welt der künstlichen Intelligenz. Nach Microsoft will jetzt auch Google auf Atomkraft setzen, um die Rechenzentren des Unternehmens mit Energie zu versorgen. Denn Training und Betrieb von Software mit künstlicher Intelligenz benötigen enorm viel Strom. Google hat nun das Unternehmen Kairos beauftragt, kleine Atomreaktoren zu entwickeln, um den Stromhunger der KI zu stillen. Ob das klappt? Fragezeichen. Nils Dams mit Einzelheiten.
Das Startup Kairos entwickelt gerade einen sogenannten modularen Reaktor. So eine Anlage soll wesentlich kleiner sein als ein übliches Atomkraftwerk. Ein weiterer Unterschied: Der Reaktor soll nicht wie üblich mit Wasser, sondern mit geschmolzenem Fluoridsalz gekühlt werden. Das sei sicherer, weil die Kühlflüssigkeit nicht verdampfen könne. Allerdings steht die Entwicklung der neuartigen Technik noch ganz am Anfang. Kairos baut gerade einen Testreaktor in Tennessee. Die Genehmigung dafür haben die US-Behörden Ende letzten Jahres ausgestellt. Google will Strom von mehreren dieser kleinen Reaktoren ab 2030 beziehen. Kritiker bezweifeln, dass sich diese kleineren Kraftwerke tatsächlich lohnen. Entwicklung und Betrieb seien extrem teuer. Auch andere Entwickler brauchen mehr Strom. Wegen des Booms bei der künstlichen Intelligenz könne sich laut einer Studie der Energiebedarf von US-Datenzentren in den nächsten Jahren verdreifachen. Um Microsofts KI-Systeme zuverlässig zu betreiben, soll zum Beispiel ein Block des Atomkraftwerks bei Harrisburg in Pennsylvania wieder hochgefahren werden. Es wurde vor 5 Jahren abgeschaltet. 1979 war es Schauplatz von einem der schwersten Atomunfälle in der US-Geschichte.
12 Jahre nach seinem Ende beschäftigt der Bergbau viele Menschen im Saarland immer noch. Zum Beispiel in Dudweiler, wo früher schwarze Kohle abgebaut wurde, soll bald grüner Strom produziert werden. Doch über den geplanten Solarpark auf der Halde Hirschbach hat es zuletzt Streit zwischen RAG und Anwohnern gegeben. Jimmy Both berichtet.
Etwas unscheinbar ist die Halde Hirschbach in Dudweiler gelegen. In einem Wohn- und Gewerbegebiet, abgesperrt durch Bauzäune. Keine große Landmarke wie etwa die Ensdorfer Halde, sondern wesentlich flacher. Für eine Infoveranstaltung ließ die Bergbaugesellschaft RAG gestern Anwohner und Medienvertreter auf das Gelände. Viel gab es noch nicht zu sehen, das soll sich aber bald ändern. Martin Kranz von der RAG Montanimmobilien GmbH stellte die Pläne für einen Solarpark vor.
Wir haben aktuell im Juli die Baugenehmigung bekommen von der unteren Bauaufsichtsbehörde. Der Bebauungsplan ist rechtskräftig. Wichtig ist, dass die Fläche aus der Bergaufsicht entlassen ist, bevor die Arbeiten beginnen. Wir werden dann umgehend die Ausschreibung machen und in 2025 mit den Arbeiten beginnen und in Abhängigkeit zur Witterung kurzfristig in Betrieb gehen.
Bevor die Fläche aus der Bergaufsicht entlassen werden kann, ist noch einiges zu tun. Aktuell rollen Bagger über das Gelände, um es zu sanieren und Gefahren zu beseitigen, erklärt Projektingenieur Hendrik Dörr.
Grundsätzlich ist es so, dass es eine Fläche aus der Bergaufsicht entlassen wird, wenn keine Gefahr mehr von ihr ausgeht. Das heißt, wir haben hier eine Mindestabdeckung von 1 Meter aufgebracht, dass von dem Untergrund keine Gefahren mehr ausgehen können. Jetzt machen wir noch was, damit das Wasser vernünftig abläuft und dann entlassen wir die Fläche aus der Bergaufsicht.
Zwischenzeitlich gab es Unstimmigkeiten zwischen der RAG und der Stadt Saarbrücken. Stadt- und Bezirksrat drängten darauf, dass auch Bürger finanziell von der Photovoltaikanlage profitieren können. Das soll jetzt auch passieren, sagt Martin Kranz von der RAG Montanimmobilien GmbH.
Aktueller Stand ist, dass das Saarland ja ein eigenes Beteiligungsgesetz beschlossen hat, was im Juni diesen Jahres in Kraft getreten ist. Wir stehen jetzt aktuell mit der Stadt Saarbrücken in Kontakt, um über die Mittelverwendung zu beraten, weil das ein sehr formeller Prozess ist und da muss die Stadt auch im Grunde ihre Gedanken und Wünsche äußern in den städtischen Gremien, aber wir werden auch entsprechend finanzielle Beteiligung anbieten können. Wir müssen ein eigenes Finanzprodukt auflegen mit dem Kreditinstitut und können dann genau sagen, wie viele Bürger davon partizipieren können. Aber die Anlagebeträge richten sich in der Regel zwischen 500 und 3.000 Euro.
Mitte nächsten Jahres soll der Bau des Solarparks beginnen, so der aktuelle Plan. Den produzierten Strom will die RAG nutzen, um ihren eigenen Bedarf zu decken. Die Menge würde etwa für 3.400 Haushalte reichen. Der Solarpark wird eine Fläche einnehmen, die so groß wie knapp 8 Fußballfelder ist. Der unbebaute Teil der Halde soll wieder für Spaziergänger nutzbar sein, sobald die Arbeiten beendet sind.
Die Spiele der deutschen Fußballnationalelf der Männer waren ja in den vergangenen Jahren für viele eher ein Abschalter. Der damalige Trainer Hansi Flick glücklos, das Team zerstritten und oft uninspiriert, die Fans abgeturnt. Aber das Blatt scheint sich nun wirklich zu wenden. Schon bei der Heim-EM war es ja wieder mehr möglich, sich mit dieser Mannschaft zu identifizieren. Und gestern beim Spiel gegen die Niederlande lief es einfach, trotz vieler Spielerabsagen im Vorfeld und einiger Experimente. Martin Roschitz mit seinen Eindrücken.
Die Zukunft hat längst begonnen in der Nationalelf. Beim Sieg gegen die Niederlande bot der Bundestrainer seine jugendlichste Doppelsechs auf. Den 20-jährigen Alexander Pavlovic vom FC Bayern und den Stuttgarter Angelo Stiller, 23 Jahre jung. Auch für ihn war es das Startelf-Debüt.
Ich war nervös. Doch, ja klar. Ich glaube schon im Bus, dann so ein bisschen schwitzige Hände, ein bisschen stiller gewesen im Bus.
Angelo ein bisschen stiller im Bus. Der war gut.
Ja, okay, habe ich auch gemerkt.
Richtig gut waren nicht nur Stiller und Pavlovic, sondern vor allem auch Debütant und Matchwinner Jamie Leveling vom VfB, der aufgrund der vielen Absagen in den Kader von Julian Nagelsmann gerutscht war und auch nur deshalb spielte, weil Vereinskollege Dennis Undaf wegen Adduktorenproblemen ausfiel.
Der Lehrgang jetzt war lehrreich, weil wir viele gute Spieler auch jetzt in der zweiten Reihe entdeckt haben oder testen konnten, die natürlich auch den Konkurrenzkampf befeuern und die Leistung befeuern.
Egal wie Nagelsmann improvisierte, alles funktionierte. Auf der Basis der bärenstarken Abwehr um Antonio Rüdiger, der den Bundestrainer als Erfolgsgaranten ausgemacht hat.
Ja, wir tun das, was der Trainer uns vorgibt und ich denke, es ist für jeden klar und einfach.
Nach einem Jahr Nagelsmann ist die wichtigste Veränderung bei der Nationalelf auch ganz einfach an den Ergebnissen abzulesen. Unabhängig von der Generation stimmt die Motivation.
Ich habe jetzt nie das Gefühl, dass wir ein Nationalmannschaftsspiel sehen und die Jungs haben keine Lust zu gewinnen. Das ist schon ein guter Schritt.
So hat Deutschland es nun ins Viertelfinale der Nations League geschafft. Schon vor den letzten beiden Gruppenspielen im November. Anderen Bundestrainern waren gute Ergebnisse in diesem Wettbewerb nicht ganz so wichtig. Nagelsmann schon.
Argentinien vor der WM hat viel gewonnen. Spanien vor der EM jetzt hat alles gewonnen in der Nations League. Das ist nicht immer ein Indikator, dass dann fix mit dem Titel was wird. Aber es hilft dir natürlich, ein Selbstverständnis zu entwickeln, dass sie wieder eine Gewinnermannschaft sind. Und deswegen geht es ums Gewinnen.
Der neue Kapitän Joshua Kimmich hat schon 4 Anläufe genommen bei großen Turnieren. Ein Finale hat er noch nie erreicht mit der Nationalelf. Zwar scheint die WM jetzt noch weit weg, aber es gibt bis zum Sommer 2026 nur noch 15 oder 16 Länderspiele.
Das Turnier startet dann nicht am ersten Turniertag, sondern das Turnier startet schon jetzt und bisher ist das sehr viel besser als vor den letzten Turnieren, was sie zeigen.
Nach der EM 4 Spiele, 3 Siege, 1 Unentschieden. Die deutsche Mannschaft will diese Serie weiter ausbauen, hat Lust auf die Zukunft und ist schon im Turniermodus.
Zum Wetter. Heute ist es oft grau in grau, aber gleich ab dem Nachmittag kann es auch mal auflockern und sogar ein bisschen Sonne geben. Die Höchsttemperaturen heute 12 Grad im Hochwald und 17 Grad in Schwalbach. Morgen vielerorts Nebel bis zum Mittag, dann überwiegend wolkig. Hier und da kann es auch Schauer geben bei bis 20 Grad. Und am Donnerstag wechselhaft auch zuweilen Regen und es wird nochmal ziemlich mild, dann schon bis 21 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Nachmittag. Tschüss.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Ein vorherrschendes Thema in der internationalen Presse ist weiter das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen und im Libanon. Die niederländische Zeitung De Volkskrant schreibt: Ministerpräsident Netanyahu will den Bürgern Israels nach dem Trauma vom 7. Oktober 2023 verständlicherweise Sicherheit bieten. Doch mit den Bombenangriffen auf den Gazastreifen und nun auch auf den Libanon werden neue, hasserfüllte Generationen zum bewaffneten Widerstand ermutigt. Hamas und Hisbollah mögen als Organisationen geschwächt sein, aber ihre Ideologie und Aggressivität bleiben bestehen. Gewalt ist daher ein untauglicher Weg. Die internationale Gemeinschaft muss auf eine diplomatische Lösung drängen. Einen Waffenstillstand in Gaza, die Freilassung der Geiseln der Hamas und zugleich die Gewährleistung des Selbstbestimmungsrechts der Palästinenser. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz nimmt die politischen Verhältnisse im Libanon in den Blick. Wirtschaftskrise, Währungszerfall, wachsende Armut. Wenn vom Staatszerfall im Libanon die Rede ist, wird meist die Hisbollah dafür verantwortlich gemacht. Dass deren Führungsriege nun durch israelische Bomben so gut wie ausgeschaltet wurde, ist für viele ein Grund zum Aufatmen. Doch an der politischen Krise wird das wenig ändern. Denn das Grundproblem bleibt bestehen. Eine mächtige politische Elite, die es sich auf Kosten der Bevölkerung bequem macht und ihr Geld und ihren Einfluss von Generation zu Generation weitergibt. Seit Jahrzehnten sind im Libanon dieselben Familien an der Macht. Ein anderes Thema. Die österreichische Zeitung Der Standard kommentiert den Auftritt des Tech-Milliardärs Elon Musk im US-Wahlkampf für den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Musk ist längst zum obersten Propagandisten für Trump mutiert. Er pumpt nicht nur Millionen in dessen Kampagne, sondern macht nun genau das, was er anderen unterstellt hat. Wie ein Bericht der New York Times offenlegt, arbeitet Musks Online-Netzwerk X direkt mit der Trump-Kampagne zusammen, um unerwünschte Inhalte löschen zu lassen. Das verdeutlicht vor allem eins: Musk hat zu viel Macht. Und zwar viel zu viel. Das zu ändern sollte eigentlich im Interesse aller sein, die es mit dem Kampf gegen politische Einflussnahme wirklich ernst meinen. Ganz ähnlich sieht das die schwedische Zeitung Aftonbladet. Musk hat früher die Demokraten unterstützt, noch im April zweifelte er an Trump. Aber plötzlich wirft er sich voll und ganz in den Wahlkampf des Ex-Präsidenten für eine Wiederwahl. Er würde, wenn nötig, selbst an Türen klopfen, behauptet er. In den vergangenen Monaten hat Musk seine Plattform X in ein Wahlkampforgan der Republikaner verwandelt. Dort verbreitet er unter seinen mehr als 200 Millionen Followern manisch Verschwörungstheorien über die Demokraten und Schmutzkampagnen gegen deren Kandidatin Harris. Musk scheint von Trump einer Gehirnwäsche unterzogen worden zu sein. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.